Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Einen schönen guten Montag, ich bin Busa Tiam und das ist das Original.
Love me tender, love me true. Thank you. Never let me go.
Elvis Presley und das ist die deutsche Kopie.
Der Wind singt das Lied von der Liebe.
Ted Herold ist am Wochenende gestorben und wir sprechen gleich mit Kulturhistoriker Bodo Mrozek. Für seine Fans war er der deutsche Elvis. Musiker Ted Herold ist am Samstagabend mit 79 Jahren bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Elvis Presley war sein großes Vorbild. Er kopierte ihn ungeniert in Körperpose, Kleidung und sang seine Songs nach, allerdings auf Deutsch. Hat er damit den Rock'n'Roll nationalisiert oder war er sogar Teil einer breiten europäischen Bewegung? Und vor allem, wie politisch war das? War es das überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit Kulturhistoriker Bodo Mrozek. Ted Herold galt in den 50ern ja als der böse Bube, schwarze Lederjacke, Röhrenjeans, auf Krawall gebürstet, also der Halbstarke. War er denn nun der deutsche Elvis?
Naja, so hat man ihn zumindest inszeniert und man muss diese Inszenierung eigentlich innerhalb so eines Antagonismus verstehen. Es gab so auf der einen Seite die auch etwas ausgegrenzten, aggressiven sogenannten Halbstarken und auf der anderen Seite die konsumfreudigen Teenager. Und da fungierten in Deutschland eigentlich zwei Musiker als die jeweiligen Idole. Das eine war eben Ted Herold für die Lederjackenträger und das andere für die konsumfreudigen Teenager war der nur 3 Jahre ältere Peter Kraus, der so einen sauberen, freundlichen jungen Mann verkörperte. Mhm. Die Fans sollen sich sogar geprügelt haben. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass diese ganze Konkurrenz und Inszenierung auch eine produzierte war. Denn beide Sänger hatten mit der deutschen Politur etwa dieselbe Plattenfirma, wurden also gleich produziert. Und es sind dann aber tatsächlich auch einige Platten von Rundfunksendern vereinzelt, muss man sagen, boykottiert worden. Der Bayerische Rundfunk etwa hat den Ted Herold-Song »Ich bin ein Mann« boykottiert.
Herold hat ja in den 80ern im Zuge eines Comebacks auch seinen Song gemacht, einen Song gemacht, der sich mit Politik befasst. »Rock'n'Roll for President«, wir hören mal rein.
Sie lächeln von den Wänden in den weißen Oberhänden. Herren aus der Politik. Auf ihren Wahlplakaten stehen nur die guten Taten, weil der Gewinn der Wetzel lügt.
Ja, was machen wir jetzt mit so einer Aussage? Ist das jetzt ein politisches Statement oder schon frühes Querdenken?
Ja, das ist eine schwere Frage. Also Rock'n'Roll statt Politik, ist das jetzt politisch oder eigentlich eine Politikverweigerung? Und um nochmal zurückzugehen zu der Frage, ob er nun eigentlich der deutsche Elvis war. Also er hat selber sich auch im Nachhinein so inszeniert. Er hat zum Beispiel gesagt, dass ihm der Hüftschwung verboten worden sei vom Fernsehen, so wie bei Elvis. Jetzt wissen wir inzwischen aber auch, dass bei Elvis der Hüftschwung eigentlich gar nicht verboten war. Es ist eine Legende, diese Filmsequenzen oder Fernsehsequenzen kann man alle sehen. Aber in solchen Dingen lag eigentlich sozusagen so die Körperpolitik. Und parteipolitisch waren aber solche Musiker und auch ihre Fans eigentlich kaum einzuordnen. Die Musiker haben sich auch aus kommerziellen Interessen da eigentlich eher indifferent gezeigt und sich jetzt so in so einem Spektrum von konservativ oder links oder sowas überhaupt gar nicht eigentlich verhalten. Also der Umkehrschluss, dass sie von Kulturkonservativen von links und rechts, muss man sagen, unterdrückt wurden, da kann man jetzt eigentlich nicht draus schließen, dass sie selber jetzt aber irgendwie politisch progressiv gewesen wären.
Mhm. Wenn Ted Herold als deutscher Elvis galt, wie saßen dann in anderen Ländern aus? Da gab es sicherlich auch Elvisse. Also haben wir es da jetzt mit einer Nationalisierung des Rock'n'Roll zu tun oder ist Ted Herold Teil einer Internationalisierung, vielleicht sogar einer Europäisierung des amerikanischen Rock'n'Rolls?
Ja, ich würde schon sagen eher Letzteres, denn er war ja tatsächlich nicht der Einzige. In so ziemlich allen Staaten, also die das zuließen, gab es nationale Elvis-Ausgaben und etliche bekannte Sänger haben da ihre Anfänge gemacht auf den Bühnen. Etwa Adriano Celentano in Italien, das war der italienische Elvis, in Frankreich Johnny Hallyday oder in Großbritannien Tommy Steele und auch Cliff Richard haben so angefangen. Zum größeren Erfolg haben es meist nur die gebracht, die aus dieser Rolle des Imitators dann auch wieder herausgetreten sind und sich anderen Genres geöffnet haben. Aber man kann so gesehen auch Ted Herold als Teil einer Internationalisierung das Rock'n'Roll sehen, der ja bisweilen als amerikanisch essentialisiert wird, sich aber gerade eigentlich damit internationalisiert, vielleicht auch europäisiert hat, dass diese Songs in unterschiedlichen Nationalsprachen übertragen und von jeweiligen Landesinterpreten im Wortsinne dann verkörpert wurden.
Ted Herold ist am Samstagabend gestorben. Für seine Fans ist und bleibt er der deutsche Elvis. Ich sprach mit Kulturhistoriker Bodo Motzek über den Musiker. Vielen Dank.
Bitteschön.
An was denken Sie, wenn Sie an Hexen denken? Eventuell an das volkstümliche Märchen Die böse Hexe von Hänsel und Gretel oder Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Auf 500 Seiten gibt es jetzt ein Buch namens Witchcraft über die Kunst- und Kulturgeschichte von Hexen. Mit herausgebracht hat Pam Grossman, die sich auch selbst als Hexe bezeichnet, veröffentlicht von der Library of Esoterica, der Bibliothek der Esoterik des Taschenverlags. Und darüber spreche ich mit Katharina Rhein, Medienwissenschaftlerin an der Uni Potsdam. Das Buch zeichnet ja die Chronik einer katharischen Entwicklung nach, die von den ersten Zeugnissen zur Verehrung antiker Göttinnen bis zu diversen Hexen-Communities von heute reicht. Sie haben sich intensiv mit dem Buch beschäftigt. Welchen Eindruck hat Witchcraft auf Sie gemacht? Und vor allem, sind Sie jetzt auch eine Hexe geworden?
Nein, ich bin keine Hexe geworden. Also ich muss sagen, ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle bei diesem Buch. Einerseits ist es natürlich sehr schön, so viele künstlerische Werke da beisammen zu haben zum Thema Hexerei. Und das ist ja auch, wie Sie sagen, tatsächlich von der Antike eigentlich bis gestern sozusagen. Wir haben da auch Werke von 2021 dabei mit Schwerpunkt auf der Moderne. Also ab 1900 ist das meiste. Das ist natürlich ein toller Schatz, auch diese Reproduktionen zu haben. Ein Problem, was ich mit den Texten hatte, ist allerdings, dass es, ich habe das Gefühl, sehr programmatisch ist, nicht wahr? Also es ist ja auch okay, das Buch fokussiert sehr auf dieses Narrativ, dass die Hexe sich gewandelt hat zu einem Symbol für Frauenpower und Selbstbestimmung und so weiter. Ich habe allerdings das Gefühl, dabei wird ein bisschen zu sehr ausgeblendet, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Und dafür, dass das Buch eben, ich glaube, der deutsche Titel soll dann im Frühjahr auf Deutsch erscheinen, unter dem Titel Zeit der Hexen, die Geschichte einer magischen Kunst. Also wer sich hier tatsächlich eine Geschichte der Hexerei erhofft, der wird auch enttäuscht, weil davon Geschichte nur sehr wenig drin ist, weil eben der Schwerpunkt sehr stark gelegt wird auf die Esoterik im 20. Jahrhundert. Was ja auch okay ist, das kann man ja machen. Aber es ist eben keine historische Darstellung in dem Sinne.
Und das, würden Sie sagen, ist problematisch. Kann man denn anhand des Buches trotzdem so eine Art Knackpunkt benennen, also an dem sich das gedreht hat, das Bild von der bösen, warzigen Hexe zur Verführerin?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, deswegen ergibt sich auch dieser starke Schwerpunkt auf das 20. Jahrhundert, weil wir eben um 1900 so einen Schnittpunkt feststellen können, wo eben eine Romantisierung der Hexenfigur einsetzt, auch in der Kunst und Literatur und Lyrik und so weiter. Und deswegen sieht man eben auch in diesem Buch, was es quasi programmatisch vorhat, wenn die meisten Werke ab 1900 sind, weil es eben sehr versucht, diese positive Darstellung zu betonen und das Negative so ein bisschen kontextuell nebenbei abhandelt.
Okay, dann bleiben wir vielleicht gerade im 21. Jahrhundert beziehungsweise im 19. Inwiefern ist denn Hexenkunst auch feministisch oder selbstermächtigend? Denn ziemlich zu Beginn des Buches gibt es ein Zitat von Yoko Ono, das heißt, I'm a witch, I'm a bitch, mir egal, was du sagst, meine Stimme ist echt und ich sage die Wahrheit, mir ist ganz gleich, ob dir das passt oder eben auch nicht.
Ja, wir haben hier eine Umkehrung quasi des negativen historischen Begriffs, nicht wahr? Also wenn wir uns den Hexenbegriff anschauen, ich würde sagen, das kann man in zwei, vielleicht sogar nicht unbedingt historisch aufteilen, sondern eher, ob wir von der Hexe als Fremd- oder als Selbstbeschreibung sozusagen sprechen, weil es in der Fremdbeschreibung eher ein negativer Begriff ist, meistens oder oft, wo es eben eine bedrohliche Frau ist, die irgendwie mit Maßlosigkeit und Sünde und sowas, das kommt natürlich auch alles aus dem katholischen Zusammenhang, mit unbändiger Sexualität, die dann wiederum bedrohlich ist, weil es natürlich auch in der frühen Neuzeit gerade immer Männer sind, die weibliche Hexen verfolgen. Das heißt, die eigene Sexualität wird dämonisiert und der Frau sozusagen die Schuld daran gegeben, weil sie das auslöst und diese ganzen Sachen. Und das wird dann eben gekippt in der Selbstbeschreibung als Hexe, wo dieses negative Narrativ umkippt in diese Ermächtigung, dass es plötzlich um eine weibliche Selbstbestimmung geht und Insubordination. Also es ist eben die unbändige Frau mit der befreiten Sexualität plötzlich, die macht, was sie will, die außerhalb der Gemeinschaft steht, aber auch wieder im positiven Sinne, dass sie eben sagt, ich brauche ich gar nicht, ich mache mein eigenes Ding, ich bin individuell und eigensinnig. Mhm. Und die Hexerei gibt eben sozusagen ein Instrument an die Hand, das selbst zu machen. Und das lässt sich historisch auch ein bisschen zurückführen auf die Hebammenfigur. Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, in der frühen Neuzeit wurden natürlich nicht nur, aber eine Berufsgruppe, die eben der Hexenverfolgung stark zum Opfer gefallen ist, waren die Hebammen. Wo man natürlich sagen könnte, die sind deswegen gefährlich, weil sie das Patriarchat untermauern, indem sie Frauen die Macht quasi geben, über Geburtenkontrolle plötzlich zu entscheiden. Also weil sie natürlich nicht nur bei Geburten geholfen haben, sondern selbstverständlich auch bei Abtreibungen. Mhm. Und deswegen ist das eine Figur, die eben das Patriarchat untermauert und deswegen sozusagen zur Bedrohung wird. Ich war also, da haben wir auch schon so eine historisch angelegt, so eine Kippfigur von, man sieht aus verschiedenen Perspektiven, ist sie entweder eine Bedrohung oder eine mächtige Frau, die ihr Leben selbst unter Kontrolle hat.
Mhm. Dann lassen wir uns da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auf das Buch eingehen. Zu sehen ist zum Beispiel das Bild von Salvatore Rosa, ein italienischer Zeichner aus dem Jahr 1646. Das ist die Zeit der historischen Hexenverfolgung. Er hat das Bild The Witch gemalt. Man sieht eine Frau mit nassen, langen, weißen Haaren, halb nackt, die ein Buch auf ihren Knien hat, in dem sie liest. Unter ihren Füßen befindet sich auch ein Blatt Papier und umgeben davon sind Kerzen in so einer Art Halbkreis. Inwiefern ist dieses Bild typisch und was soll es aussagen?
Ja, das ist hier ein Bild, was eben zum Höhepunkt sogar der Hexenverfolgung im Dreißigjährigen Krieg entstanden ist, wo eben Hexen oft für wirtschaftliche Not, für Missernten und so weiter verantwortlich gemacht wurden, also klassische Sündenbock-Figur. Und was wir hier sehen, ist eine eben für die Zeit sehr typische Darstellung, also die eine isolierte, arme, alte Frau darstellt. Sie ist irgendwie halb nackt, also auf jeden Fall nicht wohlhabend. Und das waren natürlich genau die Opfer. Also es ist nicht so ganz korrekt. Das hat mich ehrlich gesagt in dem Buch auch so ein bisschen gestört, dass das so sehr auf die Frau fokussiert ist. Also wie gesagt, das kann man auch wieder machen. Das ist aber programmatisch, weil natürlich beide Geschlechter der Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Es sind zwar überwiegend Frauen gewesen, aber das ist auch regional unterschiedlich. Je nachdem, wo wir hinschauen, sind es auch überwiegend Männer. Jedenfalls, der Großteil der Opfer waren sozial ausgegrenzte, oft Witwen, also deswegen Frauen, die eben auch verarmt waren und oft betteln mussten, Kräuterkundige und Heilerinnen. Und das sehen wir eben in diesem Bild sich niederschlagen, dass wir diese nicht sexualisierte, im Gegenteil maskulinisierte Darstellung, also eine Frau, deren Sexualität negiert wird und ins Gegenteil verkehrt, die auch typische Symbole der Hexenikonografie um sich herum hat, also diesen Kreis aus Kerzen, der zur Dämonenbeschwörung benutzt wird, die Zeichnung mit dem magischen Symbol unter ihren Füßen und das Zauberbuch, in das sie hineinstarrt. Hier verbinden sich also folkloristische und theologische Vorstellungen aus der Zeit mit eben auch einem typischen Opfer der Hexenverfolgung.
Dann springen wir, wie sind die Hexenfiguren in der Popkultur des 20. Jahrhunderts angelegt?
Ja, sehr unterschiedlich wäre, glaube ich, die Antwort. Klar haben wir hier keine bösen Hexen in dem Sinne, aber wir haben trotzdem eine Einteilung in gute und böse Hexen und Zauberer, die auch schwarz und weiß tatsächlich dargestellt werden. Wir haben männliche Hauptfiguren, die diejenigen sind, die quasi um die wichtigen Dinge kämpfen, um die Macht. Das sind alles Männer und die Frauen sind die Sidekicks. Also hier kann man sich trotzdem fragen, ist denn tatsächlich so viel passiert und haben wir hier wirklich ein Feiern der weiblichen Hexenfigur? Also ja, finde ich fragwürdig.
Also für wen ist das Buch?
Ich glaube, das Buch ist für alle, die sich für Hexerei interessieren, vor allem für die Kunst, also für diese esoterische, mystische Kunstrichtung, in der Hexen abgebildet werden und Hexenrituale abgebildet werden. Man lernt hier tatsächlich auch was über Hexerei, aber eben aus zugeschnitten auf diesen sehr relativ engen Bereich von esoterische Hexerei, Hexenpraxis im Sinne von positiv besetzter Rituale, die Frauen vollziehen, um sozusagen ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Sowas in dem Sinne, das möchte das Buch und das bekommt man hier auch. Was man nicht bekommt, ist eine tatsächlich eine historische Darstellung, die sich auch für die Geschichte interessiert, sage ich mal. Aber es ist ein sehr schöner Bildband und man erfährt auch viel über die Praxis an sich, weil es auch eben zu allen möglichen Elementen der Hexerei und zu Ritualen und Feiertagen und so weiter kurze Darstellungen gibt, die also so eine Art Überblick darüber geben, was da eigentlich passiert und woran geglaubt wird, sage ich mal.
sagt Dr. Katharina Rein, Medienwissenschaftlerin, über Witchcraft. Das Buch gibt eine Einführung in die komplexe Geschichte der Hexenkunst. Erschienen im Taschenverlag in der Library of Esoterica, kostet 30 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Afghanistan haben die regierenden Taliban weitreichende Einschränkungen für Fernsehinhalte verhängt. Dazu gibt es eine neue Anweisung des Ministeriums für die Förderung der Tugend und Verhütung der Laster. Demnach dürfen TV-Sender keine Filme oder Serien mehr zeigen, in denen Frauen eine Rolle spielen, die den islamischen Scharia widersprechen oder afghanischen Werten. Laut dem britischen Sender BBC sollen auch keine Männer zu sehen sein, bei denen etwa Bauch oder Oberschenkel entblößt sind. Weiter erlaubt ist der Auftritt von Moderatorinnen und Reporterinnen, allerdings müssen sie ihren Kopf verhüllen. In Los Angeles sind die American Music Awards verliehen worden. Die Auszeichnungen gelten als wichtigster Publikumspreis für populäre Musik und werden seit 1973 in zahlreichen Kategorien vergeben. Die Nominierungen beruhen auf Verkaufszahlen. Über die Sieger entscheiden die Fans im Internet. Nicole Markwald.
Die großen Gewinner der American Music Awards kommen aus Südkorea. Die Popband BTS gewann in jeder Kategorie, in der sie nominiert war. Beste Popband, bester Popsong und auch den Hauptpreis Künstler des Jahres. Diese Kategorie wurde damit erstmals von Musikern aus Asien gewonnen. Taylor Swift stellte ihren eigenen Rekord ein. Sie wurde zum 7. Mal als beste Popkünstlerin geehrt. Auch ihr Album Evermore wurde mit einem Preis bedacht.
Die deutsche Sängerin Zoe Wies aus Hamburg präsentierte bei den American Music Awards ihren Song Girls Like Us. Es gilt als absolute Seltenheit, dass es deutschen Künstlern schaffen, bei amerikanischen Musikpreisverleihungen aufzutreten. Die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat den Theaterpreis Nestroy für ihr Lebenswerk erhalten. Die 75-Jährige sei die wohl wichtigste Gegenwartsdramatikerin deutscher Sprache, hieß es bei der Verleihung, die im österreichischen Fernsehen übertragen wurde. Seit ihrem Nobelpreis 2004 hat Jelinek viele neue Stücke geschrieben, so zum Beispiel Am Königsweg zum Phänomen Donald Trump und Schwarzwasser, das sich um die Ibiza-Korruptionsaffäre dreht. Der Wiener Theaterpreis Nestroy wird in mehreren Kategorien vergeben. Die diesjährige Verleihung fand Corona-bedingt ohne Publikum statt. In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat die erste Fakultät für katholische Theologie des Landes ihren Betrieb aufgenommen. Die durch ein Präsidentendekret vom Mai 2019 genehmigte Hochschuleinrichtung bietet rund 90 Plätze für Studierende, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Die griechisch-katholische Kirche verfügt bisher im Nahen Osten, mit Ausnahme des Libanon, über keine theologische Fakultät. Der Studiengang ist auf 5 Jahre angelegt. Am Schluss steht ein staatlich anerkannte Lehrerlaubnis in katholischer Theologie.
Fundstück.
Jede Tageszeit hat ihre eigene unverwechselbare Stimmung. In den Ragas der klassischen indischen Musik sind die damit verbundenen emotionalen Eigenschaften in Klang übersetzt. Alle 3 Stunden beginnt ein Zeitfenster mit anderen Merkmalen. Wie der Monat November mit seinen kurzen und oft trüben Tagen klingen müsste, hat sich die in der Krautrockzeit der frühen 70er legendär gewordene Band neu überlegt. Klaus Dinger und Michael Rother haben den spröden und melancholischen Reiz des Monats 1985 in einer musikalischen Skizze zum Ausdruck gebracht.
Thank you.
November. Ein kalter, nasser, trüber Monat, der zu melancholischen Gedanken einlädt. Unser Fundstück. Kolumnist Paul Paluun hat neu die deutsche Krautrockband aus den 70ern entdeckt, die diesen Monat interpretiert haben. Jede große Serie braucht ein gutes, dramatisches Musikintro. Und Succession hat es. Gewaltig mit einem schweren, tragenden Klavier. Dazu sieht man Familienszenen aus den 70ern, drei Jungs, ein Mädchen und der Vater Logan Roy als großer Patriarch. Er führt einen der größten Medienkonzerne der USA und muss sich jetzt über die Nachfolge Gedanken machen. Wer von seinen erwachsenen Kindern wird sein Erbe übernehmen? Mit dieser Frage ist Succession eine der aktuell erfolgreichsten Serien weltweit und ab heute gibt's die dritte Staffel bei Sky. Mein Kollege Sebastian Dörfler hat sie gesehen. Worum geht's in der dritten Staffel?
Ja, um alles muss man fast schon sagen. Also die Lage Ende Staffel 2 war ja so, das Medienimperium der Roys ist bedroht. Und zwar von Enthüllungen zu sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch bis hin zu potenziellem Mord sogar. Und die Frage war jetzt, wer wusste davon und wer übernimmt die Verantwortung? Und der Vater Logan wollte eigentlich seinen Sohn dafür opfern, seinen Sohn Kendall. Der hatte aber überhaupt keine Lust, den Sündenbock da zu spielen und in den Knast zu gehen und sagt stattdessen in der entscheidenden Pressekonferenz eben, dass das Imperium von seinem Vater von der Wurzel her verdorben sei und sein Vater von allem gewusst habe. So, und das ist also der Einstieg in die dritte Staffel. Das FBI durchsucht die Büros und der Vater dreht völlig am Rad.
I'm stuck in quicksand. My family have disappeared. The world is wobbling here. Does no one understand what the fuck is happening? I'm losing juice. I can't find the right fucking lawyer. The sky's falling in. So when I say something, it fucking happens. We have to act on the world, the fucking world. We have to act.
Yes, sir.
Genau, also er fühlt sich wie im Treibsand, hat keinen Anwalt gerade und alle sollten jetzt gefälligst tun, was er sagt. Und parallel dazu versucht der abtrünnige Sohn Kendall, die Geschwister davon zu überzeugen, mit ihm den Vater zu stürzen und aus dem Laden ja so eine Art progressiv neues Informations-Tech-Unternehmen zu machen, gegen das alte weiße Establishment seines Vaters, wie er sagt.
The great whites, from politics to culture, they're rolling off stage. It's our time.
Oh, you mean us? This multi-fucking-ethnic transgender alliance of 20-something dreamers we got right here?
Good. Big picture, we're at the end of the long American century. Our company is a declining empire inside a declining empire.
Amen, brother.
What I think is, within that context, we can become omninational and reposition.
Eieiei, das klingt ja stark nach Kultur- und auch Generationskampf. Ist das nicht doch ein bisschen dick aufgetragen?
Ja, also es war ja schon immer viel Wirklichkeit, die der Erfinder Jesse Armstrong da in die Serie reingeschrieben hat. Also es fängt an bei so Parallelen zu Rupert Murdoch und Fox News. Und jetzt kommt hier eben noch so eine Art Identitätspolitik-Debatte rein. Also die Roys werden später auch noch so einen extrem rechten Präsidentschaftskandidat der Republikaner unterstützen. Also ja, da steckt jetzt viel drin. Aber das gute alte Succession-Rezept, also diese Machtspiele zwischen den Geschwistern und die Frage, wer intrigiert mit wem, das bleibt im Grunde gleich.
Und das funktioniert auch noch in Staffel 3, also das Rezept.
Ja, also auf jeden Fall. Es sind einfach zu viele Dinge gut an der Serie. Also den Soundtrack hatten wir ja schon. Dann gibt es eine Kamera, die immer mal wieder ruckartig nachzieht, um so in den Gesprächsszenen einzufangen, wer gerade jetzt hier spricht. Und das erzeugt so eine Dynamik, aber spiegelt auch gleichzeitig die Fahrigkeit von diesen ganzen Figuren wieder. Also da ist zum einen der unberechenbare Logan, der alte Patriarch, gespielt von Brian Cox und jetzt vor allem eben auch sein Sohn Kendall, gespielt von Jeremy Strong und der schafft es also wirklich in der einen Szene noch den fortschrittlichen Feminist zu mimen, der jetzt das Patriarchat stürzt und in der nächsten fällt er dann in sich zusammen und guckt so wie der traurigste Junge der Welt, weil ihm seine böse Schwester Schiff öffentlich selbst jetzt als toxischen Typen und Drogensüchtigen bezeichnet hat. Also das ist wirklich großes Kino, diese ganzen schwankenden Charakterstudien.
Ich höre auf jeden Fall deine Begeisterung raus. Das klingt aber doch so, als sei es im Kern nicht so das große Politikum, es geht auch auf jeden Fall um Machtspiele, aber vielmehr doch um eine Familiendynamik, oder?
Ja, also die zwei Sphären fallen hier ineinander, würde ich sagen. Und die Familie ist ja immer so ein Hollywood-Cluster, das für alles Mögliche herhalten muss. Und in Succession werden jetzt so vor allem zwei Dinge eben erzählt. Zum einen, und das ist relativ klar, wie tragisch das ist, wenn man sich quasi nicht von der Macht des Vaters lösen kann und emotional immer auf seine Anerkennung aus ist. Also hören wir hier vielleicht nochmal ganz kurz in einen der ganz nahen Momente rein, in denen der Sohn Kendall seiner Schwester Shiv in Staffel 2 nochmal versucht zu erzählen, wie es ihm gerade geht und wo so die ganze kindliche Not auch nochmal drin deutlich wird. Vorsicht, jetzt wird's emotional.
Ich möchte dich einfach nur darum bitten, dass du dich um mich kümmerst. Denn wenn Dad mich gerade nicht brauchen würde, dann wüsste ich wirklich nicht, wieso ich überhaupt noch hier bin.
Willst du noch ein bisschen reden?
Ich schaff's wirklich nicht.
Genau, also er schafft es nicht zu reden und das ist so im Grunde der zweite tragische Aspekt der Serie, wenn man so will, dass eben die Leute, die wir hier sehen, es einfach nicht schaffen, miteinander zu kommunizieren, weil niemand dem anderen vertraut. So. Und das erzählt Succession in diesem Familienkosmos, wo alle auf das Erbe und die Liebe des Vaters aussehen und quasi miteinander konkurrieren. Aber diese Unfähigkeit zu sprechen und sich zu öffnen, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen und ich glaube, das macht Succession gerade so anschlussfähig.
Dramatisch. Die dritte Staffel Succession ist ab sofort bei Sky zu sehen, empfohlen von Sebastian Dörfler. Vielen Dank.
Gerne.